ARD.
ARD. Was ist der größte Fehler, den man als Gast bei einer Hochzeit wohl so machen kann? Also ist es der Klassiker und man kommt einfach in Weiß? Oder sollte man dazu vielleicht in der Rede von sämtlichen Ex-Freunden der Braut erzählen? Stelle ich mir auch lustig vor. Also ich hätte ja diverse Fragen an Betreiber von irgendwelchen Hochzeitslocations. Aber was wäre das für ein Dienst an der Gesellschaft, wenn ich hier meine eigenen Fragen beantworten würde? Nee, mein Handy ist geladen und das für eure Fragen.
Comsi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Heute mit ESC Royalty. Michael Schulte ist im Podcast. Den rufen wir später an. So viel will ich schon mal verraten. Ich habe Fragen von euch bekommen, bei denen ihr hoffentlich weiterhelfen könnt. Ach, ich bin mir sicher, er kann das. Dazu aber gleich vorher erstmal ein anderer Premium-Musiker, möchte ich sagen. Mein Hobby-Musiker-Papa Alex hat jetzt wieder meinen Instagram-Nickname für euch performt. Und bitte.
Konzi unter Sequent. Und der Podcast ist mir 3D.
Auf instagram.com/konzi_quent, da werdet ihr eure Fragen los. Da dürft ihr gerne alle Mittagspause auf der Parkbank Gedanken als Sprachnachricht da lassen und ich finde dann schon jemanden, der diese Frage beantworten kann. Also ich bin mir sehr sicher. Die erste Frage heute kommt von Danny, der hat so gemacht.
Ich wollte schon immer mal wissen, warum gibt es keine Ach-nee-doch-nicht-Taste im Aufzug zur Korrektur, falls man mal die falsche Etage gewählt hat. Das sinnlose Anhalten nervt ja auch extrem.
Das ist so eine gute Frage, Danny. Es geht ja immerhin um nichts weniger als blanke Lebenszeit. Also wir alle könnten ja locker 35 Sekunden mehr Freizeit gehabt haben, wenn wir beim Falschauswählen im Aufzug hätten canceln können. So ist es ja, ne? Und dann kommt ja auch noch, also das hat ja mehrere Komponenten, dann kommt ja auch noch dieser unangenehm endlos lange Moment dazu, wenn man sich selbst verdrückt hat und dann mit anderen Leuten im Aufzug ist und dann hält der Aufzug an, die Türen gehen auf, alle warten schweigend, gemeinsam, unangenehm lang, bis die Tür halt wieder zugeht. Das brauchst du. Oder natürlich der Klassiker, das Kind, das aus Spaß an der Qual der anderen sämtliche Knöpfe drückt und du kannst es nicht rausschubsen, sondern du erträgst es halt einfach und lächelst dabei und sagst sowas wie Kinder, so bereichernd, gell? Also, ich glaube, wir sind uns jetzt schon einig, oder? Wir brauchen diesen Knopf. Wir brauchen diesen fucking Knopf. Auch für den nächsten romantischen Move beim Firmen-Event. Wenn der Typ einfach die 9 wählt und du cancelst und dann sagst, nein, komm mit mir in die 12, Günther. Das ist unsere Nacht. Sowas. All das wäre möglich. Aber warum leben wir nicht längst so? Das ist natürlich die Frage. Und dafür darf ich jetzt eine arme Person erklären. Eine arme Person, deren Nummer ich im Internet gefunden habe. Er heißt Markus von Roda und arbeitet bei einer Aufzugsfirma und hat eine Handynummer angegeben. Und da rufen wir jetzt einfach mal an. Los geht's.
Panier bei von Roda, hallo.
Hallo, hier ist Konstantin Zöller vom Radiosender SWR 3. Ich wollte eigentlich beim Herrn von Roda rauskommen, aber jetzt bin ich nebendran rausgekommen, richtig?
Ja.
Sind Sie zufällig auch in der Aufzugbranche? Ich kann ja mal fragen.
Ich bin auch zufällig in der Aufzugsbranche, ja. Es ist ja seine Firmennummer und da bin ich jetzt reingegangen.
Ah, verstehe. Ja, jetzt sind Sie in was reingeraten. Das ist ja jetzt gut, dass Sie ans Telefon gegangen sind. Aber so ist es jetzt. Passen Sie auf, ich habe hier so einen Podcast und ich beantworte Fragen von Leuten, die welche durchschicken. Also sowas, was man so hat, wenn man an Erfurt mit dem Regionalexpress vorbeifährt und dann aus dem Fenster schaut und dann denkt man sich, warum ist das eigentlich so? Und ich finde, diese Fragen verdienen auch eine Antwort und jetzt habe ich eine bekommen, die da lautet, warum haben Aufzüge eigentlich keinen Verwählt-Knopf? Also so ein Cancel-Button. Ich habe irgendwie die 3 gedrückt, will aber in die 2. Warum kann man es nicht stornieren, um quasi nicht anhalten zu müssen?
Ja, okay.
Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal einfach, jetzt habe ich Aufzugsfirmen gegoogelt und habe hier Forschung und Entwicklung gefunden. Markus von Roda, der ist aber gerade nicht verfügbar. Und jetzt bin ich bei Ihnen und Sie können mir bestimmt weiterhelfen, stimmt's?
Ich kann es versuchen, ja. Also zumindest habe ich genug an Aufzügen bisher schon gebaut. Ja. Um zu wissen, dass so ein Zusatztaster ein unheimlicher Aufwand ist. Also nicht nur Kostenaufwand, Verkabelungsaufwand, sondern auch preislich.
Ein Knopf?
Ja, ein Taster ist tatsächlich wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Aber der rein physikalische Taster selber kostet schon eine Menge, weil die müssen nämlich im Idealfall ein ganzes Leben lang halten. Das sind nicht einfach nur Knöpfe, wie sie von ihrem, keine Ahnung, Telefon oder sowas kennen, sondern das sind spezielle Knöpfe, die speziell gefertigt werden. Die gehen vom Preis sogar noch, aber der ganze Verkabelungseinbauaufwand und vor allen Dingen zusätzlich der Aufwand, um die zu testen, weil man muss ja auf Aufzügen regelmäßig Tests machen, TÜV-Tests und sowas. Das rechtfertigt, glaube ich, die Zusatzfunktion nicht.
Aber wir reden hier von, Sie sagen Taster, also wahrscheinlich ist das schon das richtigere Wort. Wenn ich Knopf sage, ist wahrscheinlich schon mal grundfalsch. Aber
Taster ist zumindest der Industrie, genau. Und Aufzüge ist ganz wichtig. Man sagt nicht Fahrstühle, sondern Aufzüge. Das haben sie aber schon gut hinbekommen.
Gut, Dankeschön. Ich werde gelobt sogar, wenn ich bei Ihnen anrufe, Herr Panier. So, aber jetzt ganz ehrlich, also dieser eine Taster, was kostet sowas?
Der Taster selber kostet wirklich nicht viel. Also Sie sind ja jetzt bei einem Unternehmen, was Taster herstellt und ausliefert und wir können alle möglichen Taster liefern. Wenn der jetzt zum Beispiel im öffentlichen Raum hängt, wie zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, die auf den Bahnen steigen, die kosten schon eine ganze Ecke mehr. Die sind an die 100 Euro teuer, weil die müssen vandalensicher sein. Das müssen die auch garantieren.
Vandalensicher?
Und die müssen ein Leben lang halten.
Wow.
Ja, es gibt Normen, die den Normvandalen enthalten und da müssen gewisse Kräfte ausgehalten werden über eine bestimmte Dauer und das nachzuweisen alleine und die zertifizieren kostet schon eine Menge, deswegen kostet der Taster auch sehr viel.
Mhm.
Also es ist ja nur ein Taster, der 100 Euro kostet. Sie müssen ja jetzt für jeden Aufzug, ne, außen, innen, alle Taster einmal berechnen. Verkabelungsaufwand ist tatsächlich nur einmal zu entrichten, es sei denn, man muss den reparieren. Ist aber auch nicht ohne. Und dann kommt noch dazu, der Aufzug selber ist ein sicherheitskritisches System. Deswegen ist die Aufzugsindustrie ultrakonservativ. Also jede Änderung muss durch eine Menge Widerstände durchgeboxt werden und braucht auch Jahre, bis sie sich durchgesetzt hat. Und da liegt dann der Hase im Pfeffer für diesen Cancel-Taster, dass das einfach den Aufwand nicht lohnt für etwas, wo man sagt, gut, dann hält er da halt an, dann muss man nur kurz warten und dann fährt er weiter. So was Ähnliches haben sie ja im Aufzug, also den Tür-Zu-Taster. Der ist ja quasi, der macht die Tür ja früher zu und das kann man tatsächlich drücken, wenn er denn verbaut ist.
Theoretisch. Also wenn es denn so funktioniert, aber habe ich mir gerade nämlich gedacht, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, das Ding ist ja auch drin und irgendwie gefühlt funktioniert das ja nie so wirklich, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das die größere Hilfestellung ist, wie viel Zeit da quasi gespart würde auf der ganzen Welt.
Ja, das kommt noch dazu. Sehen Sie jetzt, argumentieren Sie selber so, dass da keine Zeit gespart wird praktisch und genauso wird dann in der Aufzugsindustrie eben auch argumentiert. Was bringt er denn, der Cancel-Taster? Spart er wirklich? Also wenn man da vorbeifährt, was ist denn, wenn außen jemand die Etage gewählt hat und ich dann trotzdem anhalte, ist dann mein Cancel angenommen worden oder nicht? Und dann ist das Gefühlte angenommen auch wieder? Also Sie haben ja recht, wenn Sie den Tür-Zu-Taster drücken, dann geht die Tür nicht sofort zu, sondern die Steuerung selber reagiert ja darauf, indem sie sagt, ist denn meine Minimalzeit schon abgelaufen und sind denn irgendwelche sicherheitskritischen Sachen im Weg? Also die fragt da so ein Lichtgitter ab, was die Tür vom Zugehen hindert und dann fragt die Motoren ab und alles das muss ja vorher gemacht werden. Ist übrigens auch kein kleiner Aufwand, die ganzen Steuerungen daraufhin zu programmieren und zu testen und alles. Das ist auch ein wahnsinniger Aufwand. Und ich glaube, jetzt alles zusammengenommen ist das der Hauptgrund. Es spricht rein technisch übrigens nichts dagegen, so einen Cancel-Button einzubauen. Also außer die ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe.
Aber wir hören raus, es gab schon Vorstöße in diese Richtung. Also Sie haben schon drüber nachgedacht.
Wir denken hier über alles. Sie sind ja bei Forschung und Entwicklung gelandet.
Ja.
Ich und wir werden dafür bezahlt, über alles nachzudenken. Und häufiger laufen wir da gegen eine Wand, als dass wir tatsächlich anfangen, etwas dann umzusetzen mit unseren Vorschlägen. Sie merken, ich habe schon ein bisschen Erfahrung in der Diskussion intern und auch mit anderen Aufzugsherstellern. Das sind häufig die Argumente, die dann auftreten.
Herr Panier, ich mag, was Sie tun. Ich nehme an, der Herr von Roder ist jetzt Ihnen mindestens 2 Bier schuldig dafür, dass Sie das von ihm abgewendet haben.
Hoffe ich doch.
Herr Panier, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Liebe Grüße nach Erfurt.
Danke und wiederhören.
Ja, tschüss. Der Herr Panier, guter Typ, oder? Vordenker und auch Realist in einer Person. Also das nochmal nachgeschoben übrigens, das war natürlich die private, persönliche Meinung von Herrn Panier. So, lieber Danny, wenn du irgendwann mal jemandem vielleicht ein sehr teures Geschenk machen möchtest, ne? Vielleicht ist es ja dann ein Aufzugstaster in einer Ringschachtel. Das ist kostbar, haben wir gelernt. Ganz, ganz teuer. Und der Rest ist einfach super kompliziert und die Leute in der Branche sind sehr konservativ. Ja, vielleicht müssen wir es einfach anders angehen, Danny. Und wir müssen einfach eine Petition starten und wir verlangen im nächsten Schritt einfach das direkte Auslösen des Türe-Schließen-Tasters, muss man sagen, nicht Knopf-Tasters. Also, ne, dass sie sofort zugeht und dann können wir einfach vielleicht uns da die 35 Sekunden sparen. Ja, vielleicht verliert der ein oder andere einen Arm dabei. Aber das muss es uns doch wert sein für die Zeitersparnis. So, wir machen weiter mit der nächsten Frage und die kommt von Michelle.
Hi, hier ist Michelle. Ich habe die Frage, warum bricht die Stimme, wenn es emotional wird?
Hey, danke Michelle. Es ist ja so, also die Stimme ist ja ein verräterisches Stück, das muss man ja sagen. Ne? Also man kann ja noch so ein gutes Pokerface haben, aber die Stimme verrät einen einfach immer. Das ist so der Klassiker auch im Radio. Wenn man da aufgeregt ist, dann rutscht die Stimme schon mal gerne eine Stufe nach oben und man hört es auch direkt. Oder man ist eben emotional angefasst und dann ist das auch direkt offensichtlich. Verheimlichen ist einfach nicht. Wir können schon mal festhalten, Stimme ist wie so ein Vierjähriger an der Supermarktkasse, der laut vor allen anderen sagt, wie gern die Mama Wein trinkt. Danke dafür. Aber warum ist das so? Warum ist die Stimme mit der eigenen Emotion so gut verdrahtet? Wir fragen das jetzt jemanden, der sein Geld mit Stimme und Emotion verdient. Er ist ein Spitzentyp. Er läuft alle 2,3578 Sekunden irgendwo mal im Radio. Und er ist ESC-Veteran, der sich verdient gemacht hat. Und er antwortet sogar, auch wenn ich ihn anschreibe. Willkommen bei Consi Calling, Michael Schulte!
Hallihallo, na?
Na, wie ist dein Leben gerade so? Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, danke. Danke für die Einladung. Das Leben ist eigentlich ganz okay. Bisschen stressig, so irgendwie so hier und da. Jetzt kommen die Ferien mit den Kindern und so. Dann sind sie irgendwie auch bei uns die ganze Zeit und der Alltag wechselt zu Urlaubszeit. Und das ist immer eine Mischung aus viel Packen und so ein bisschen Urlaub. Aber ich glaube, es wird schön.
Aber du bist doch die ganze Zeit unterwegs, auch bei sämtlichen Festivals und so weiter. Also du hast doch alles gepackt wahrscheinlich schon.
Ja, ich glaube, ja, nee, wir sind gerade so dabei. Aber ich glaube, deswegen ist es auch für mich immer so ein bisschen so eine Mischung aus schön und auch irgendwie geil, aber auch so ein bisschen Stress, weil ich tatsächlich dann aus dem Urlaub immer so am Wochenende dann abhaue praktisch und dann auch zu den Konzerten fahren. Ja, ja. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt am Wochenende irgendwie immer weg in den Ferien, weil dann ist irgendwie auch schlecht. Das ist ja so, so mal die Sommerwochenenden sind ja so die Wochenenden, wo es zählt, so, ne? Wo die Konzerte sind, wo die Festivals sind. Und die will ich natürlich schon auch gern mitnehmen.
Na klar. Also siehst du, haben die auch mal Michael frei. Das ist auch in Ordnung. Kriegen sie schon
so
hin.
So sieht's aus.
Du Michael, du weißt ja, also ja. Es ist ja so, ich habe ja meinen Podcast und ich beantworte Fragen von Leuten, die mir welche schicken und ich suche dann den richtigen Ansprechpartner. Und jetzt habe ich eine Frage bekommen und ich habe sofort an dich gedacht. Ich hoffe, das haut hin, wenn dann du. Also pass auf, die Frage geht so.
Geht's um meine Haare?
Ist das das Häufigste, was dich die Leute, worauf dich die Leute ansprechen?
Ich hätte mir jetzt vorstellen können, wie stehst du zu Locken oder was machen wir mit Locken? Und dann bin ich ganz oft, glaube ich, so der, an dem
man jetzt möchte ich das wissen. Wie stehst du denn zu Locken?
Bei Frauen stehe ich eher auf glatte Haare, deswegen hat meine Frau auch glatte Haare. Aber meist ist es ja auch irgendwie so umgekehrt. Ja, aber ja. Wir wollen ja auch über was anderes irgendwie reden. Und ich finde meine Locken toll, so als Image, so als Künstler, aber sie sind auch schon ein bisschen anstrengend und so.
Das bin ich auch, aber trotzdem, die Locken, die sind Gold wert, sage ich dir. Du brauchst einfach so ein USP. Schau dir Thomas Gottschalk an.
Ja, ist ja auch so.
Ja.
Ja, ist natürlich. Ist auch so. Ich finde, deswegen sage ich, also als Künstler ist toll. Ich dürfte mir sie auch nie abschneiden. Würde ich auch nicht machen.
Verbiete ich dir.
So, manchmal bin ich schon ein bisschen neidisch. Wenn ich so einen Giesinger sehe, der springt unter die Dusche, der kommt raus. Wäre wahrscheinlich auch. Und 5 Minuten später ist alles top.
Der Sack.
Das dauert bei mir halt ein bisschen länger. Ja.
Also pass auf, ich habe die Frage bekommen und zwar, warum bricht die Stimme, wenn es emotional wird? Also jetzt habe ich gedacht, naja, wer ist bekannt geworden beim ESC, so richtig groß rausgekommen mit einem Song, wo es um den Verlust des eigenen Vaters geht? Da muss man sich ja schon sehr im Griff haben und da habe ich gedacht, wenn, dann du.
Also da müsste ich eigentlich jetzt meine Frau fragen, weil die ist Logopädin.
Wirklich?
Die wüsste sowas, ja, die wüsste sowas wahrscheinlich. Die müsste ich jetzt eigentlich kurz als Telefonjoker dazu holen. Warum bricht sie, also ich nehme mal an, weil durch die Emotionalität lässt einen die Spannung in den Stimmbändern in den falschen Bereichen nach und dadurch, dass die Spannung nicht mehr so aufrechterhalten wird, wie so ein Gummiband praktisch, bewegt sich das irgendwo dahin, wo es sich eigentlich nicht hinbewegen sollte. Und dann kommen diese Wegknickser, dieses...
Ja, ja, also dieses Brechen quasi.
Ich vermute, dass es irgendwas halt mit den Schwingungen der Stimmbänder zu tun hat. Aber ich bin zwar ein Sänger und ich glaube auch ein relativ guter Sänger, aber ich habe tatsächlich nicht so viel Ahnung davon, was genau mit meinen Stimmbändern so passiert. Aber das wäre jetzt so meine Erklärung.
Ich nehme die schon so. Aber mir geht es natürlich jetzt auch darum, wie es dir dabei geht. Oder ist dir das schon passiert?
Das ist mir auch schon passiert, ja. Also das ist mir auch schon mal beim Singen auf der Bühne passiert. Das ist mir auch einmal bei einer Hochzeit passiert, wo ich gesungen habe, weil wenn jemand anfängt zu heulen, muss ich auch heulen. Und eigentlich sollte man das ja nicht tun, wenn man als Künstler engagiert wird, um bei einer Trauung zu singen, weil eigentlich sollen die heulen, aber ja nicht der Sänger, weil der soll ja singen. So. Und bei mir war es, also ich habe es noch gerade so irgendwie hingekriegt, aber es fing schon so an, dass meine Stimme auch so ein bisschen wegknickste. Und ich glaube auch, vielleicht ist es auch, das fiel mir noch so ein, wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit Atem und Luft zu tun hat, weil man ja dann auch so ein bisschen so in dieses Schluchzen so ein bisschen reinkommt. Und dadurch geht dir natürlich an manchen Momenten, wo du eigentlich die Luft brauchst, um wahrscheinlich die Stimmbänder zum Schwingen zu bringen, die Luft dann irgendwie ausgeht, weil du schnappatmig wirst durch die Emotionalität und dadurch passiert das. Aber ja, sowas ist mir natürlich auch schon passiert. So. Und es passiert natürlich auch mal, wenn du zu viel gesungen hast. Also es passiert ja nicht nur in der Emotionalität, sondern auch, wenn du zu viel gesungen hast und einfach nicht mehr genug Druck hast oder einfach deine Stimmbänder einfach müde sind.
Ach, dann geht das auch so. Kann man da was dagegen machen? Also kann man sich dann besonders zusammenreißen? Also bei der Hochzeit denkst du wahrscheinlich halt irgendwie Zervelatwurst, schnell, 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 schnell.
Ich glaube, wenn du heulst, dann heulst du. Da kannst du dann auch noch so viel irgendwie gegen machen. Einfach ein harter Hund sein, vielleicht ist das höchste der Gefühle. Ansonsten, wenn du es jetzt nur mal auf das Singen beziehst und du jetzt irgendwie 3-4 Tage in Folge gesungen hast, irgendwann am 4. Tag, da passiert es im Zweifel auch mal, mir zum Glück auch irgendwie nicht so häufig, aber auch, glaube ich, vielen anderen Leuten, dass die Stimme halt durch ist, also bist du heiser so und dann versuchst du mal den hohen Ton anzugehen und dann da gibt es ja auch ganz viele, auch ich glaube Shawn Mendes, da gibt es auch ganz viele tolle Zusammenschnitte von berühmten großen Weltstars, die da das ein oder andere Mal ihre Stimme nicht so unter Kontrolle hatten, wie sie es gehofft hatten und das ist ja dann durchaus auch, gerade bei den ganz hohen Tönen, wenn die so richtig schön daneben flutschen und die Stimme wirklich wie in so einem Stimmbruch einfach komplett wegflutscht. Da hilft dann wahrscheinlich nur wirklich ein gutes Warmsingen so und deine Stimme unter Kontrolle haben.
Ab welchem Punkt deines Sommers ist es rum? Brauchst du dann einfach wieder 5 Tage und dann geht's wieder quasi, so, dass dir das nicht so oft passiert?
Ich habe eine relativ robuste Stimme zum Glück. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Ich singe mich auch tatsächlich nicht so gut warm, aber irgendwie habe ich einfach das Glück, dass die ein bisschen was ab kann. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Training einfach. Aber ja, natürlich, wenn du jetzt irgendwie 3-4 Tage singst, dann ist sie heiser und dann reichen manchmal schon so 1-2 Tage und dann geht's auch wieder. Deswegen macht man ja auch auf Tour meistens, dass man sagt, 3-4 Konzerte, also bei so einer Clubtournee, 3-4 Abende in Folge ist noch okay. Und dann brauchst du eigentlich mal so 1 Tag Pause, damit die Stimme sich regenerieren kann.
Das jetzt quasi, wenn deine Stimme sich erschöpft. Aber was ist, wenn du jetzt einen neuen Song geschrieben hast und der ist super emotional und sehr wichtig für dich? Also trainiert man sich dann dahin, dass es nicht mehr so oft passiert? Und am Anfang ist es schon noch öfter vielleicht, dass man da irgendwie so ein bisschen, jetzt wird's wild.
Das ist immer so ein bisschen so ein Mindset, glaube ich, irgendwie auch auf der Bühne. Wenn du dich zu sehr reinfühlst und zu sehr drüber nachdenkst, was du singst, dann fängst du halt direkt an zu heulen, so. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Und ich persönlich schütze mich so davor, dass ich versuche mich einfach nicht zu sehr in diesen Text auf der Bühne zu verlieren, weil also bei dem einen oder anderen Thema würde ich ja wirklich, wenn ich da zu doll drüber nachdenke, während des Singens, dann fange ich an zu heulen. Deswegen meistens singe ich einfach so dieses Lied. Also ich singe das Lied einfach. Das heißt nicht, dass ich dann unemotional bin und dass ich das nicht fühle, aber irgendwie auf einer anderen Ebene emotional, also nicht so, dass du sehr drüber nachdenke.
Ist interessant, ne? Weil von dir wird natürlich verlangt, dass du so einen emotionalen Moment schaffst oder aufmachst, aber dann musst du natürlich, ist so ein Seiltanz.
Das reicht auch, wenn die Leute im Publikum heulen, das ist ja das Wichtigste.
Oh, das ist ja schon fast der Spitzenüberleitung zur Bonusfrage. Ich habe von Beate noch eine Frage bekommen.
Ich habe mal wieder eine Frage, die mir gestern durch den Kopf gegangen ist. Ich war nämlich gestern auf einem Live-Konzert und eine Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie viel bekommen die Künstler eigentlich von der Umgebung beziehungsweise von dem Publikum mit? Die haben ja immer ihre Kopfhörer drin und die Säle oder die Open-Air-Location sind ja eher dunkel. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sie natürlich in der ersten Reihe die Menschen mitbekommen. Aber was ist mit der 2., 5. oder 17. Reihe? Sehen sie das Publikum noch oder spüren sie das trotz Kopfhörern oder hören sie was? Oder ist es die reine Energie, die die dann spüren? Also es würde mich interessieren.
Sag doch mal.
Also wenn da jetzt in der 30. Reihe irgendjemand irgendwas macht, dann ist es schon sehr schwierig, das zu sehen. Also es kommt natürlich so ein bisschen auf die Lichtverhältnisse drauf an. Wenn es am helllichten Tag ist, kann ich schon sehr weit sehen. Bin zwar ein bisschen kurzsichtig und habe dann keine Brille auf, aber relativ weit kann ich trotzdem sehen. Wenn da jetzt jemand winkt, dann würde ich das schon sehen. Wenn jetzt jemand von sehr weit entfernt anfängt zu rufen, mir irgendwas versucht zu erklären, dann wird es schon schwierig. Die ersten drei, mit denen kann man natürlich sehr gut kommunizieren. Man hat ja diese In-Ears in den Ohren, das sage ich immer so selbstverständlich, aber viele wissen nicht genau, was ein In-Ear ist. Also diese Stöpsel in den Ohren, worüber wir ja hören. Und ich habe ein Ohr immer offen. Also ich habe eines von diesen In-Ear-Dingern, da habe ich immer so halb raus, damit ich auch so ein bisschen was von draußen. Wir kriegen zwar trotzdem, es gibt auch so Mikros, die sind Richtung Publikum gerichtet und das lassen wir uns auch mit auf die Ohren noch geben.
Ach, tatsächlich?
Das Publikum hat sozusagen auch eigene Mikrofone, die werden uns auch auf diese In-Ears dann geschoben und das kann man dann auch bestimmen, wie laut man das haben möchte. Wenn man keinen Bock hat, das Publikum zu hören, dann kann man sie ausmachen. Wenn man die hören möchte, möchte man natürlich meistens schon, dann macht man sie ein bisschen lauter und ich habe halt eben zusätzlich auch noch so die Hälfte des In-Ears so ein bisschen draußen, weil ich es einfach mag, so ein bisschen Bühnensound irgendwie so ein bisschen Live-Sound auch irgendwie noch zu hören. Aber man kriegt schon eigentlich relativ viel mit. Manches möchte man auch.
Ich hatte ja keine Ahnung.
Ja, und dann möchte man das auch ignorieren. Aber
oh nein.
Ich finde es zum Beispiel manchmal auch ganz süß. Also es ist ja jetzt ein bisschen Trend geworden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber so ein bisschen Trend geworden, dass da vorne jetzt immer ganz viele Leute mit Schildern stehen. Darf ich mit dir singen? Und das ist natürlich irgendwie schon ganz niedlich so. Und es gibt ja auch ganz viele Videos, wo dann jemand auf die Bühne kommt, wobei ich auch glaube, dass manchmal ein bisschen gestaged ist. Und der singt dann unfassbar krass und dann geht das Video viral und so weiter. Und diese Videos rumkursieren, sind halt immer ganz viele Leute, die so das hochhalten. Und man ist immer so ein bisschen versucht zu sagen, ach komm, also man schaut da halt hin und die Leute sehen, dass du es liest. So, und entweder du ignorierst es dann oder tust so, als wenn du es nicht gelesen hast. Oder du holst sie halt auf die Bühne. Und ich habe es ein paar Mal gemacht und das war ab und zu war es sehr schön. Und manchmal war es auch wirklich leider, wenn man das so sagen darf, auch eine Katastrophe. Und die konnten gar nicht singen. Und die kannten teilweise nicht mal das Song. Und das ist dann halt, das halt dann manchmal so ein bisschen schwierig. So. Also das nur mal so am Rande. Man kriegt natürlich gerade in den ersten Reihen alles mit. Und wenn da Plakate sind, dann liest du die dir auch. Und manchmal gehst du drauf ein und manchmal willst du auch nicht unbedingt drauf eingehen. Steht ja auch manchmal, ich will ein Kind von dir, was soll ich denn dazu sagen? Kann ich auch, also.
Naja, ne? So logisch. Vier. Das heißt, ich finde es super interessant, mir war nicht bewusst, dass das Publikum quasi auch mikrofontechnisch aufgefangen wird, was natürlich ja schon, das ist natürlich schon schön gedacht auch, dass du auch mitkriegst, ob die dabei sind, weil sonst bist du ja irgendwie so isoliert.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt ja auch nicht
so.
Das
ist jetzt natürlich nicht, das hast du jetzt nicht auf der Jugendmacht-Musikbühne oder der Schülerbandbühne, da gibt es dann sowas irgendwie natürlich nicht so, aber so bei den großen Festivals, größeren Konzerten und wir auch generell, wir haben die immer dabei, so eigentlich jeder größere Künstler in Deutschland, der auch gerade mit In-Ear Monitoring arbeitet, der hat auf jeden Fall auch solche Mikrofone dabei.
Also in der ersten, zweiten Reihe hast du gesagt, na klar, erkennst du. Was ist jetzt, wenn es die 17. Reihe ist? Also schaust du noch in Gesichter allgemein oder siehst du einfach nur so eine breiige Masse?
Die ersten Reihen sieht man sehr gut und am helllichten Tag siehst du auch alles sehr gut. Bei öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen ist es lustigerweise immer sehr oft so, dass sie gerne immer diese Verfolger auf einen richten, gerade wenn dann auch noch Kameras sind, die das irgendwie noch live übertragen sollen, ob jetzt im NDR oder irgendwie im Bayerischen Rundfunk oder sowas. Und diese Verfolger, also das ist ein Licht, was mich verfolgt und sehr, sehr hell ist. Und das kannst du dir so vorstellen, dass ich dann eigentlich so geblendet bin, dass ich vom Publikum tatsächlich nicht viel mehr als die ersten Reihen sehe, weil danach ist einfach eher so ein, das ist einfach ein Licht. Verstehst du, was ich meine? Ja.
Du singst ins Licht.
Ja, also ich sehe dann einfach tatsächlich deutlich weniger, wenn diese Verfolger zum Beispiel da sind. Also es kommt einfach immer sehr auf die Lichtverhältnisse drauf an. Und bei vielen Konzerten, gerade auch wenn da irgendwie Fernsehen ist und das irgendwie auch irgendwo hin übertragen wird, dann gibt es halt einfach extremes Licht von vorne. Und das nimmt mir natürlich einfach auch so ein bisschen den Blick auf das Publikum. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ansonsten, wie gesagt, gerade auch tagsüber siehst du natürlich sehr weit.
Das ist doch schon wieder wegen deiner Haare, weil die gut rauskommen dann mit dem Verfolger.
Ich sage immer, mach weniger. Die können das dann auch so steuern, machen sie 90% hell, 100% hell. Ich sage immer, mach irgendwie maximal 60% hell, weil es ist auch manchmal, also du wirst schon, es ist schon wirklich fast eingeblendet werden. Es ist extremst hell. Kennst du ja bestimmt diese Teile auch, die dann praktisch wie frontal von vorne, die wirklich komplett ins Gesicht scheinen. Und wahrscheinlich sieht man dann auf der Bühne irgendwie gut aus und gerade auch in Kameras. Aber für einen selbst ist manchmal ein bisschen anstrengend, das den ganzen Abend über zu haben.
Also hast du dann auch so Codes? Weil ich meine, wenn du das nachmittags testest und du brauchst das Licht noch nicht.
Ja, wir haben tatsächlich, wenn ich Schildkröte sage, dann heißt das meinem Lichtmann, dass er dem öffentlich-rechtlichen Typen, der das Ding bedient, sagen soll, dass er es ausmachen soll.
Du verarscht mich.
Nee, wirklich.
Was? Schildkröte?
Ja, das war jetzt mal so unser Gag. So, wenn ich das irgendwo, dann muss ich das irgendwo in einen Satz reinbringen, Schildkröte, und dann heißt das, dass mich das zu sehr blendet.
Nein, das ist ja super smart. Hast du noch mehr Codes?
Frage dich nicht.
Hey, schön euch zu sehen, heißt Ich habe total Bock. So, hast du mal irgendwas gesehen von der Bühne aus, also wo du gedacht hast, oh wow, dass man das auch mal sieht, haben mal Leute so richtig krass gefummelt oder so? Kriegt man sowas auch mit? Bei deiner Musik? Ich würde es machen.
Gefummelt tatsächlich so, also ich meine, dass sie sich jetzt sehr, sehr eng umschlingen und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu eng, da vielleicht auch mal ein bisschen sehr gezüngelt wird, das passiert natürlich schon so bei den emotionalen Love-Songs irgendwie. Ansonsten finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute halt umkippen. So, dann, wie geht man damit um? So, ne? Und das ist jetzt bei uns auf der Tour gerade indoor, wenn das dann sehr viele Leute sind und dass die alle sehr eng stehen, das ist ein paar Mal passiert so. Und wir haben dann meist tatsächlich unterbrochen so. Und manchmal, wenn es weiter vorne ist, kriegst du es mit. Und manchmal, wenn es eher ein bisschen weiter hinten ist, dann merkst du erst nur so ein bisschen so Unruhe im Publikum. Okay, dann fragst du dich, okay, was ist da los? Was passiert hier gerade? Und dann checkst du irgendwann, dass irgendwie hinten jemand umgefallen ist, weil Kreislauf, zu wenig getrunken, was auch immer. Und dann siehst du auch irgendwann so die, ne, die Ärzte und die Hilfskräfte da reingehen ins Publikum und dann weißt du schon, was Sache ist und meistens macht man dann erstmal Stopp. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, wie geht man damit um, weil dann hörst du auf zu spielen und dann ist Ruhe. Was sagst du dann so? Was? Dann lässt du die Leute erstmal ihre Arbeit machen und das geht ja auch meistens immer sehr glimpflich aus. Trotzdem ist immer so ein bisschen mulmig natürlich dabei.
Beeindruckend, was du schon alles erlebst oder erlebt hast.
Verrückt, oder?
Ja, ist also verrückt, ja. Man wächst da auch augenscheinlich so ein Stück weit rein. Hey, Michael Schulte, ich freue mich immer, wenn ich dich im Radio anmoderieren darf. Du bist der eine, der immer gut wegkommt bei mir. Und ich freue mich noch mehr, wenn du bei mir im Podcast bist. Es hat mir total Spaß gemacht. Danke, dass du das alles erzählt hast. Ich hatte ja keine Ahnung.
Klar.
Jetzt habe ich ein bisschen Ahnung.
Sehr gut.
Wir können festhalten, die Muskeln erschlaffen wahrscheinlich. Deswegen bricht die Stimme. Wenn es doch anders ist, darf mir deine Frau gerne noch eine Sprachnachricht schicken. Die baue ich hinten dran.
Ja, ich frage gleich mal meine Frau.
Okay. Dankeschön, Michael. Du bist der Beste. Gerne. Und liebe Grüße zu dir und wir sehen uns auf Festivalbühnen.
Tschüssikowski. Mega. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Michael Schulte, ein Mann voller Talente, der kriegt ja sogar hin, das Wort Schildkröte in seine Bühnenansagen mit einzubauen. Wow. Wie auch immer man das schafft. Das war Schildkröte Calling für diese Woche. Ich sage Dankeschön fürs Dranbleiben. Denkt beim nächsten Bügelgedanken einfach gerne an mich und schickt mir eure Frage als Sprachnachricht bei Instagram konsi_quent. Dankeschön fürs Zuhören. Ich sage bis nächste Woche. Lasst gerne eine Bewertung da und schreibt eure Frage zum Beispiel auch bei Spotify in die Kommentare mit rein. Schaue ich mal, wenn da was kommt. Dann nehmen wir die auch gerne mit rein und schickt den Podcast gerne an jemanden, der Schildkröten mag. Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sage bis nächste Woche.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch mein Podcast-Tipp.
Habt ihr einen Anruf, den ihr schon ewig aufschiebt, der euch einfach zu unangenehm ist? Ich bin Lea und in meinem Podcast Telephobia helfe ich Leuten dabei, Antworten zu finden. Die sind nämlich manchmal nur einen Anruf entfernt. Ihr dürft mithören, wenn Cindy bei ihrem Ex-Freund anruft, weil sie einen Schatz aus ihrer Kindheit sucht. Oder wenn sich Brigitte nach über 20 Jahren Funkstille bei ihrem besten Freund entschuldigt. Seid dabei, bei echten Gesprächen, die unangenehm sind und knifflig, aber oft auch berührend und schön. Hört rein in die zweite Staffel Telephobia. Ab sofort in der ARD-Audiothek.